Von Amts wegen, der Rathaus-Podcast aus Geestland.
In der es heute summt und brummt und die den eher so halbwitzigen Titel Insektenweide The Place to Be trägt. Bee, dann Englisch für Biene. Tja. Ja, ausgleichen muss derlei humoristische Entgleisungen oder Defizite meinerseits. Der geschätzte Kollege, der mir hier gegenüber sitzt, unser Bauhofsmitarbeiter, Dennis Bliese. Hallo Dennis.
Ja, bei uns sagt man Moin.
Moin. Moin. Ja, und ich bin Matthias Witschieben, das habe ich schon wieder vergessen zu betonen, also auch von mir ein Hallo. So, jetzt zu dir. Dennis, du bist, wie gesagt, Mitarbeiter bei unserem Bauhof. Und du bist ja auch noch viel mehr. Nicht nur Mensch, sondern auch Gärtner. Was ist da deine genaue Bezeichnung?
Ja, also wir sind, oder der Großteil des Bauhofes besteht halt aus Garten- und Landschaftsbauern. Und da ist halt die vielseitige Arbeit, was wir auch schätzen. Ja, das fängt über Pflastern oder beginnt bei Pflastern und hört dann bei Rabatten, Blühstreifen, Baumpflege, Baumfällung und anderen Tätigkeiten hört das Ganze dann auch wieder auf.
Das ist schön, dass es irgendwo aufhört, ne? Sonst würde das ja noch mehr werden. Ihr kriegt ja sowieso alles, wenn der Rest der Verwaltung sagt, ach, keine Ahnung, wer dafür hat. Da macht der Bauhof. Das landet dann immer bei euch.
Ja, das ist so.
Das ist so.
Da gewöhnt man sich auch irgendwann.
Ja, deine Chefin hat Monika auch mal sehr gelacht, als ich das mal irgendwo öffentlich sagte. Da fand sie, hat sich sehr verstanden gefühlt, hat, glaube ich, als Einzige applaudiert. Also, Dennis, Gärtner, haben wir schon gesagt. Und jetzt beim Bauhof, wie übrigens Jenny Niebühner auch, die saß hier ja auch schon mal. Gleiche Berufsausbildung, ne? Und wie bist du beim Bauhof gelandet?
Ja, es wurde öffentlich halt ausgeschrieben und dann habe ich mich drauf beworben und halt gehofft, ja. Und das hat dann auch soweit ganz gut geklappt und jetzt bin ich mittlerweile fast 2,5 Jahre hier und wollte das dann eigentlich auch noch weiter fortfahren.
Das ist gut, nicht, dass wir hier heute irgendwas erzählen, dass das dann ein abruptes Ende hat.
Nö, ich hoffe nicht.
Wir können ja auch schneiden sonst zur Not, ne? Das ist aber so das letzte Mittel, also Zensur schon fast. Nicht ganz. Okay. Dennis, du bist ja nicht nur Gärtner, sondern du bist ja ansonsten noch weiter in der Natur- und Kulturlandschaft verwurzelt. Du sitzt hier in einem Angler-Shirt, das ist das eine, und du bist auch Jäger. Gärtner, Angler, Jäger, passt das zusammen?
Also ich glaube, im Großen und Ganzen passt das schon alles zusammen. Das ist ja ein Leben mit der Natur. Und gerade im Garten- und Landschaftsbau ist man ja auch viel draußen und nicht nur in den städtischen Rabatten tätig. Und ich glaube schon, dass man das alles unter einem Hut irgendwie aufbauen kann und auch verstehen kann. Und da sind doch schon eine ganze Menge Zusammenhänge, was der eigentliche Bürger nie so sieht, aber im Großen und Ganzen doch. Also wir können da schon sehr gut mit umgehen.
Das ist sehr gut. Ja, da bist du ja eigentlich auch prädestiniert, jetzt hier zu sitzen, denn Titel, wie gesagt, Insektenweide, die bauen wir ja gerade auf, also auf ist vielleicht zu viel, die bauen wir an. Eigentlich im letzten Jahr ging es ja los, dieses Projekt Mein vielfältiger Lebensraum, natürlich lebendig bunt. Kannst du mir erzählen, wie das losgegangen ist, was haben wir da gemacht?
Also im letzten Jahr bestand im Prinzip erstmal eine Arbeitserleichterung stand im Vordergrund und da muss man sich einfach durchrechnen, was kostet das, wenn ich eine Rabatte anlege, sie regelmäßig krauten lasse, immer wieder neue Bepflanzungen vornehme oder auch, was kostet mich das Ganze, wenn ich Rasen anlege. Da muss ich da ja, wie gesagt, auch regelmäßig denn den Rasen mähen, damit es halt dem ordnungsgemäßen deutschen Bürger auch im Blickfang gefällt.
Oh ja, das ist ganz wichtig.
Man sagt den Deutschen ja nach, es muss alles im rechten Winkel sein. Der Garten- und Landschaftsbauer sieht das ein bisschen anders, ein bisschen lockerer. Und daraufhin haben wir angefangen, Blühmischungen einzudrillen im letzten Jahr. In diesem Jahr haben wir das Ganze ein bisschen geändert. Wir haben jetzt zertifiziertes Saatgut, was sich aus Pflanzen zusammenstellt, die hier einheimisch vorkommen und auch nur auf diese Region ja, spezialisiert sind.
Das gibt es soweit, also richtig zertifiziert, da wird geguckt, in welchen Breiten wird das ausgebracht und dann gehen nur die und die Pflanzen rein?
Ja, das Ganze ist ein bisschen kompliziert am Anfang, wenn man sich dabei erstmal reingelesen hat, geht das im Großen und Ganzen.
Ja, denn ich lehne mich zurück, nimm du das Buch, lies vor.
Es gibt also halt verschiedene Regionen in Deutschland und wir liegen halt in der norddeutschen Tiefebene. Und für diese norddeutsche Tiefebene gibt es halt Firmen, die halt speziell für diese Gebiete die entsprechenden einheimischen vorkommenden Pflanzen anbauen, was die Sache sehr kostenintensiv macht, aber was sich dann über die Jahre hinweg auch wieder rentiert.
Tatsächlich? Inwieweit? Also wenn man jetzt, ich könnte auch, ja, Neophyten ist da, glaube ich, das Fachwort, also Pflanzen von außerhalb einfach mal einbringen, die hier nicht vorkommen, und das rentiert sich nicht? Muss man wahrscheinlich irgendwann entfernen, oder wie läuft das?
Ja, bei Neophyten haben wir halt immer wieder das Problem, dass die ganze Sache schnell aus dem Ruder laufen kann. Sehe bei der spätblühenden Traubenkirsche oder auch bei dem Riesenbärenklau. Das sind alles so Probleme, die nachher doch mehr Geld kosten, als was sie am Anfang vielleicht gespart haben. Auch da gibt es jetzt Projekte zu, verschiedenste Mittel. Aber das mit diesen Blühstreifen, so wie wir das jetzt angefangen haben, hoffen wir auch einfach mal, dass das in der Zukunft auch in der öffentlichen Bevölkerung guten Anklang findet. Wir haben ja auch diese Saattütchen, die ja nur erhaltbar sind hier im Bürgerbüro.
Genau, Geestland blüht auf, steht da groß
drauf. Genau, da steht Geestland blüht auf. Das ist so ein kleiner Gag auch dabei. Es sind nur Blütenfarben des Geestland-Wappens dort drin enthalten. Wir haben auch noch eine Mischung für außerhalb. In dieser Außerhalb-Mischung, weil die halt kostengünstiger ist, sind auch nur zertifizierte Gräser und Wildkräuter. Ja, blühende Wildkräuter halt. Was dann natürlich für die Insekten, die ja an unterer Stelle der Nahrungsquelle stehen, von Vorteil sind, beziehungsweise überlebenswichtig sind, da es ja einzelne Arten gibt, die ganz spezielle Sorten brauchen, um überhaupt zu überleben.
Das ist auch ein Punkt, aber Moment, ich habe eben mal kurz aufgehorcht. Wir haben unterschiedliche Mischungen für Außen und Innen. Wie kommt das denn? Kann ich nicht, wächst da draußen was anderes als hier drin? Oder ist das denn wieder anders zertifiziert?
Nein, also die Zertifizierung ist im Prinzip immer gleich. Das sind alles Blumen für die norddeutsche Tiefebene. Wir haben halt nur draußen eine größere Artenvielfalt in dieser Mischung. Das sind nämlich fertige Mischungen, die man so beim Großhandel erwerben kann. Und diese kleinen Tütchen, die jetzt für den Bürger sind, das sind die Innerortsmischungen. Das ist im Prinzip eine Sondermischung mit dem Gag, dass halt nur die Geestlandfarben drin enthalten sind. Aber es sind auch Wildblumen, die normalerweise mit draußen vorkommen und die auch in der Außerhalbmischung mit vorhanden sind.
Und das ist das Einzige oder besteht noch ein anderer Unterschied? Also das draußen was anderes. Sonst hätte man doch auch das von... Ach so, das drinnen war teurer, ne? Das Innerorts.
Das drinnen, das war doch
erheblich teurer. Ach, sonst hätte man ja eins bestellen können und ein Dutzend billiger und dann weg damit.
Naja, also man muss natürlich diese ganze Artenvielfalt auch ein bisschen durchfinanzieren können. Wir hatten jetzt das große Glück, dass wir eine große Summe von der Bingo-Umweltstiftung erhalten haben. Und damit haben wir uns aber allerdings auch verpflichtet, diese Projekte 5 Jahre zu begleiten, vorher, nachher, währenddessen.
Ja, das hatten wir eh vor, von daher war das für uns ganz praktisch, ne?
Eigentlich war das ganz praktisch. Das, was wir jetzt natürlich noch gebrauchen könnten, wie die Landwirte auch, wäre Regen.
Ja, gut.
Damit die ganze Sache auch ein bisschen in Schwung kommt.
Ich habe letztens Kollegen an der Rabatte stehen sehen, Rabatte, und habe ihn wässern sehen da. Das ist der da extra stand und das alles da ordentlich aus dem Tank die Rabatte gewässert hat.
Ja, das ist halt ein großes Thema. Nachhaltigkeit, und jetzt sagt der einzelne Bürger, ja, das ist auch alles schön und gut und jetzt muss aber das gute Leitungswasser dafür verplempert werden. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass wir nicht so einen Sommer bekommen wie in dem letzten Jahr. Ja,
das war auch die Hölle, ne, für
die Pflanzen. Das wäre die Hölle. Wir haben halt nicht das große Problem, wenn die Pflanze erstmal dort ist. Wir haben halt das große Problem, wir brauchen Feuchtigkeit, damit sie keimt, und wenn sie nachher eine gewisse Höhe erreicht hat, bekommt diese Pflanze auch, ich sage mal, oder sie kommt mit relativ wenig Wasser aus, nur halt im Anfangsstadion, das Keimstadion, das ist halt so eine Sache, sie braucht jetzt erstmal einmal richtig Schwung, und alles andere hoffen wir dann einfach mal, dass das die Natur von alleine regelt.
Das habe ich bei mir im Garten, da musste ich Quäke entfernen aus dem Rasen. Ich habe immer noch unfassbar viel Quäke drin. Und habe das weggestochen, dabei erstmal natürlich schön meinen Rasenmäher-Roboter lahmgelegt, weil ich die Leitung durchtrennt habe, ich pfeife mit dem Kopf. Und dann habe ich da neue Dings rein, hier, wie nennt man das? Einfach Erde, da gibt es ja auch ein Fachwort für. Also Erde, Blumen, Rasenerde rein, Saat drauf und jetzt wässere ich wie ein Idiot, weil das einfach nicht regnet. Das ist fürchterlich. Und jetzt musste ich gerade melden, wie viel Wasserverbrauch ich hatte. Da bin ich ja fast zusammengeklappt.
Ja gut, das ist natürlich ein Problem in der Stadt auch. Da haben wir aber halt die Möglichkeit, dass wir wässern können. In den Außenbereichen wird das Ganze ein bisschen komplizierter. Und da wollen wir eigentlich auch gar nicht wässern. Denn es muss, wie gesagt, ja auch alles finanzierbar sein und wir gehen einfach mal davon aus oder hoffen, dass die Natur sich das irgendwie von alleine dann auch wiederholt.
Das hoffen wir. Bisher hat sich das überall noch irgendwo durchgesetzt. Und jeder, der Jurassic Park gesehen hat, der weiß, die Natur findet einen Weg. Julia, wir sind jetzt aus Wässern gekommen. Wir waren vorhin noch bei den verschiedenen Blühmischungen, innen und außen. Das ist tatsächlich nur die Zusammenstellung. Oder ist das auch so, dass außen meinetwegen die Pflanzen höher wachsen dürfen, weil die Sichtachsen auch nicht so offen sein müssen wie in der Stadt? Oder ist das tatsächlich denn? Also sonst nichts. Also von der Höhe ist es egal.
Wir müssen natürlich, es geht ja natürlich auch um die Verkehrssicherheit. Und gerade in Sichtdreiecken müssen wir natürlich auch darauf achten, dass wir Pflanzen auswählen, die halt gerade diese Sichtdreiecke nicht behindern. Selbst wenn sie es jetzt tun würden, müssten wir da vielleicht ein bisschen dran rumschneiden. Das ist relativ unproblematisch, aber im Außenbereich ist es ja relativ egal. Da geht es ja halt um die reine Artenvielfalt der Mischung. Und innerorts ist es halt diese Gag-Funktion, was natürlich aber auch bei vielen Wildbienenarten oder Schwebfliegen gut ankommt.
Da sagst du es gerade, ne? Die ganzen ganz kleinen Tiere finden es ja super, unsere sechsbeinigen Freunde und achtbeinigen, um die Spinnen mal nicht ganz außen vor zu lassen. Und du hast es am Anfang erwähnt, die sitzen ja ganz unten, sag ich mal, in der Nahrungskette. Ne? Also die sind da, die ernähren sich von den Pflanzen, die da sind. Und wenn wir da genug Insekten haben, tut man ja eigentlich auch was für die restliche Artenvielfalt. Also Vögel, Kleinsäuger vielleicht, die sich von Käfern und so ernähren. Also da greift das eine ins andere. Oder was sagt der Jäger dazu?
Ja, es greift schon das eine ins andere. Nicht? Also wir haben ja gerade bei den Singvögeln haben wir ja einen großen, Artenschwund, wollen wir es mal nennen. Mhm. Weil einfach das tierische Eiweiß im Jungstadion fehlt. Nicht? Im Winter ist das ja alles überhaupt kein Problem. Da gibt es ja dann die berüchtigten Meisenknödel und irgendwelche Futterhäuschen und was es dort so alles beim Discounter und im Fachmarkt gibt. Das ist auch alles schön und gut. Das bringt den Vögeln im Winter auch was und das bringt ihnen auch noch was im Frühjahr. Aber die Küken, die brauchen halt nach dem Schlüpfen reines tierisches Eiweiß. Und das ist halt mit Meisenknödeln und der Sonnenblumenkern nicht gegeben. Und wenn wir jetzt halt diese Blühstreifen anbauen, beziehungsweise auch in den Städten selber einsehen oder anwalzen, dann hoffen wir natürlich, dass zumindest der Anteil, der sonst verhungert wäre, doch jetzt bessere Überlebenschancen hat.
Ah gut, also es geht auch noch auf die verschiedenen Arten denn irgendwo raus, ne? Und auf die verschiedenen Gattungen. Na gut, dann werde ich unseren Schwalben, die beim Nachbarhaus sind, demnächst mal ein Kotelett hinlegen fürs tierische Eiweiß. Aber ich weiß nicht, ob sie dabei gehen. Wir hatten ja letztes Jahr, hatten wir gesagt, ging das los mit der Umgestaltung unserer Rabatten und der Wegeseitenränder. Da hatten wir eine andere Blühmischung, richtig? Was war der Unterschied? Warum haben wir die nicht wiedergenommen?
Der klare Unterschied ist, dass wir dort nicht mit einheimischen Pflanzen gearbeitet haben.
Oh.
Beziehungsweise nicht mit zertifizierten Pflanzen.
Das wird ja immer schöner.
Ja, das wird immer schöner, aber allerdings auch immer teurer.
Ach.
So, und diesen Zuschuss, den wir jetzt aber von der Binge Umweltstiftung bekommen haben, den bekommt man halt nur dann, wenn man auch zertifiziertes Saatgut einarbeitet.
Maximal 20.000 Euro geben die tatsächlich dazu, ne? Das muss man mal erwähnen.
Ja, genau.
Das ist kein Pappenstiel.
Es ist eine Menge Geld, aber das, ist auch relativ schnell verarbeitet, nicht? Also man kann doch sehen, dass der einzelne Bürger doch ganz gutes Verständnis dafür hat, der andere rum wieder nicht. Ne? Der möchte ja gerne seinen Rasen auf 3 Zentimeter Höhe haben und kein Gänseblümchen, weil das ja alles grün ist und dieser eine weiße Fleck, der stört dann doch da drin.
Ja.
Ja, gut. außerhalb Mischungen, wir gehen hier mit 2 bis 3 Gramm pro Quadratmeter ran an die ganze Geschichte. Das hört sich jetzt erstmal wenig an.
Boah, ich zuckte gerade zusammen.
Es ist aber so, dass sich diese Blumen später ja auch aussamen, das sollen sie ja auch, und sich dann in dem weiteren Feld säumen, ja, etablieren.
Okay, also da ist tatsächlich ein Unterschied. Und weiß gar nicht, letztes Jahr war das alles einjährig, was wir da drin hatten, bis auf den Klee vielleicht.
Oder so. Ja gut, es waren einjährige und zweijährige Pflanzen drin. Wir sehen, in diesem Jahr sehen wir auch zum Beispiel, Phacelia ist wieder aufgelaufen, Klee ist aufgelaufen. Phacelia. Der Phacelia ist auch schon blühmäßig relativ weit vorne, also die ersten blauen Blüten sind zu sehen. Ja, wir müssen mal gucken, wie wir damit umgehen, ob wir vielleicht diese Rabatten aus den Zuschussbereich rausnehmen, weil ja halt dort noch Pflanzen von letzten Jahr drin sind, die halt nicht zertifiziert sind.
Ah, okay. Also da darf denn auch gar nichts anderes drin wachsen?
Ja, das ist halt das große Problem, das müssen wir nochmal genau abklären. Aber im Grunde genommen ist es ja eigentlich so, wir wollen ja halt nicht diese Artenverfälschung haben in den Rabatten. Und deswegen bleiben wir halt dort am Ball. Wir gucken jetzt, wie sich das in diesen Rabatten verhält, wo wir letztes Jahr gestartet sind.
Ja.
Und wir haben ja halt Rabatten, die komplett neu sind, wo wir auch gleich den Boden dafür eingearbeitet haben. Ja, aber wie gesagt, wir warten jetzt erstmal auf Wasser. Gutes Wetter haben wir eigentlich, aber Wasser ist halt das Lebenselixier.
Das ist es ganz sicher. Und wie du ja sagtest, es ist ja wirklich knüppeltrocken. Das ganze Jahr ist ja schon wieder fürchterlich, fürchterlich trocken. Aber ich hänge noch bei deiner Aussage eben, wenn da was anderes drin ist, haben wir Probleme mit der Zertifizierung und dem Zuschuss. Wie ist das denn, wenn da, ja, die gibt es ja hier, vielleicht ist das ein Unterschied, Disteln und Brennnesseln so eingetragen werden? Also eigentlich uns ist es ja egal, das ist ja wieder Artenvielfalt. Und wie du sagst, das sind ja auch, vorhin mal erwähnt, es sind ja auch Pflanzen, die gewisse Tiere auch zum Leben brauchen. Ich denke jetzt bei Brennnesseln, so der Klassiker, ne, weiß ja mittlerweile auch jeder, seit das Thema ist, dass Schmetterlinge oder gewisse Schmetterlingsarten das ganz bombastisch finden. Und Disteln zum Beispiel wird ja auch benötigt, auch von Vögeln so. Ich denke jetzt an den Distelfink. Den kenne ich übrigens über das Hörspiel Die kleine Schnecke Monika Häuschen. Ich habe 2 Kinder, kann ich nur empfehlen. Da lernt man was über die Natur und es ist ganz unterhaltsam, wenn man sich mal reingehört hat. Also da gibt es tatsächlich ja auch viele Wildkräuter, Unkräuter, sagt man ja im Volksmund, die sich da sicher mit eintragen und die würden wir ja akzeptieren. Ne?
Ja, die würden wir halt akzeptieren, weil das ja halt im Prinzip schon einheimische Arten sind.
Okay.
Und so wie diese Samen in unsere Rabatten kommen, so hoffen wir natürlich auch, dass sich unsere Samen aus den Rabatten in ja, anderen Gegenden irgendwie mit einschleppen. Der Vorteil ist natürlich, das Ganze sieht relativ wild und naturbelassen aus. Und die Distel ist ja eigentlich mehr so der unfreundliche Gast in den Gärten. Er sticht ja. Und sieht jetzt auch nicht so ansehnlich aus. Nur auch da, wie gesagt, es gibt ja den Distelfink, es gibt Distelfalter. Bei der Brennnessel, kleiner Fuchs zum Beispiel. Das sind alles Arten, die brauchen diese Pflanzen. Und wenn diese Pflanzen, diese hier vorkommenden Pflanzen, sich in diesen Rabatten etablieren, sehe ich das persönlich gar nicht so schlimm. Und sie fallen ja auch da drin gar nicht so großartig auf, als wenn ich jetzt irgendwie eine Rosenrabatte habe und da wächst eine Brennnessel raus.
Ja gut, da hat man durchaus eine Diskrepanz. Das eine sticht, das andere brennt. Also das stimmt. Ja, doch, das fällt auf. Das eine ist eher das Akkurate. Aber ich meine, du hast es eben so ein bisschen angedeutet, es gibt da auch vielfältige Meinungen. Bei mir kommt tatsächlich das bisher nur positiv an, was wir da machen. Habt ihr auch schon was anderes gehört beim Einarbeiten? Dass Leute sagen, oh, das ist jetzt aber für Stadtbild eher so weniger meins.
Ja, also die Aufklärung in den letzten Jahren, die ist relativ gut fortgeschritten.
Ja.
Auch über die Geestland-Rundschau oder sonstiges. Es gibt ja immer wieder Artikel, auch in den öffentlichen Pressemedien.
Es ist ja auch ein wahnsinniges Thema.
Es ist
alle finden Bienen gut, ne? Das ist total in. Da muss man ja fast schon Bienen doof finden, wenn man nicht so ganz da in der Masse mitschwimmen will. Ne?
Also das ist, es geht uns ja im Prinzip nicht nur um die Biene. Der Insektenschwund ist ja im Prinzip bei allen Arten irgendwie vorhanden. Es geht hier auch nicht explizit um die Honigbiene. Denn die Honigbiene, die kommt eigentlich relativ gut mit unseren Bedingungen klar. Klar braucht die auch Blühpflanzen. Aber das ist ja im Prinzip denn mehr ein Nutztier. Es geht uns hier um die eigentlichen Wildbienen.
Bei denen auch dieser Schwund zu sehen ist. Denn das muss man ergänzen,
genau.
Was du immer andeutest, die Honigbiene, wie du sagst, ist ein Nutztier. Das ist ja so, als wenn man sagt, die Kühe sterben aus. Ne? Solange wir da Nutzen von haben, werden Menschen die ja weiter züchten. Das ist bei der Honigbiene ja auch der Fall. Ne?
Genau, so ist es. Und deswegen versuchen wir halt erstmal unsere wildlebenden Arten so ein bisschen zu fördern. Klar, alleine schaffen wir das nicht. Wir arbeiten mittlerweile auch mit einigen Landwirten ganz gut zusammen, wo es ja doch immer wieder Meinungsverschiedenheiten gab. Aber im Großen und Ganzen klappt es eigentlich soweit ganz gut.
De facto haben die ja auch ein Interesse daran, dass es weiterhin zu Bestäubungen kommt. Ne? Also von daher, glaube ich, sind die Ohren da nicht ganz zu. Ne?
Ja, also es gibt natürlich verschiedene Fachsparten, auch bei den Landwirten. Und es ist so, jeder Quadratmeter wird ja ganz gerne angebaut, aber...
Oder, es ist bares Geld, ne?
Ja, es ist für die Landwirtschaft bares Geld. Und ich glaube auch nicht, dass wir die Landwirte da großartig jetzt erstmal für verurteilen sollten. Denn schließlich sind das ja auch die Leute, die uns ernähren. Und da sollten wir auch stolz drauf sein. Aber ich glaube, so ein bisschen miteinander mehr aufeinander zugehen, das könnte für beide Seiten, glaube ich, auch ganz gut sein. Weil die Landwirtschaft, die ist ja in den letzten Jahren in der Presse so ein bisschen negativ, sei es die Glyphosat-Affäre oder sonst irgendetwas. Und ich glaube, wenn die Landwirte so ein bisschen auf Ökologie auch Wert legen, wird sich das Berufsbild auch dort wieder ins Positive ziehen.
Das merkt man ja allenthalben, ne? dass das auch ganz anders aufgenommen wird. Um jetzt nochmal den Bogen zurückzuschlagen, du hast es am Anfang auch schon mal erwähnt, die Idee dahinter war ja neben Artenvielfalt auch Reduzierung des Arbeitsaufwandes. Denn es gibt ein begrenztes Personal auf dem Bauhof. Wir können ja nicht 500 Leute da stehen haben. Mal ganz davon ab, dass es diese Fachkräfte so gar nicht gibt in der Summe. Und ihr habt eine große Fläche zu beackern, im wahrsten Sinne. Und mit vielfältigen Aufgaben. Ist das nun wirklich eine Reduktion des Arbeitsaufwandes oder ist das nachher, nach hinten raus, nichts anderes. Man muss den ganzen Kram erstmal ansehen. Das ist natürlich erstmal Aufwand. Aber wenn der ganze Kram steht, reduziert das den Arbeitsaufwand tatsächlich? Und entlastet das auch die Anwohner oder nur uns? Und nochmal, entlastet es uns überhaupt?
Ja doch, da gehe ich also schon stark von aus, dass sich die ganze Sache doch so ein bisschen positiv für uns auswirkt. Denn es ist so, ob ich jetzt Rasen eindrille und dann anwalze oder ich werfe mein Saatgut oben rauf und walze dieses an. Das ist halt im Prinzip, das ist derselbe Arbeitsgang. Nur, dass ich danach den Rasen mähen muss. Das brauche ich bei dieser Blühmischung halt nicht. Diese Blühmischung wird einmal im Spätherbst runtergemäht.
Das muss schon passieren?
Das muss schon passieren, aber da sehen wir halt schon den Unterschied. Ich muss, wenn ich Rasen habe, alle 2 Wochen spätestens mähen und hier dann einmal im Jahr. Das Mähgut ist wichtig, dass das hierbei runtergenommen wird, weil wir nährstoffarmen Boden für diese Pflanzen brauchen. Und dann hoffen wir einfach wieder aufs neue Jahr, wo denn nichts nachgesät werden muss. Und somit sehe ich das schon ganz positiv, dass das doch schon arbeitsmäßig dem Bauhof entgegenkommt.
Mir als Laien mal erklärt, warum muss das gemäht werden? Also mal, wenn ich jetzt so eine Naturfläche sehe, wo auch immer es in unserer Kulturlandschaft noch Naturflächen geben soll. Aber wenn ich das mal so sehe, die nicht bearbeitet wird. Und da wächst das ja auch. Und irgendwann geht es kaputt Richtung Winter raus und dann kommt das ja wieder nach. Warum müssen wir die pflegen?
Ja, Kultur kommt ja von Kultivieren und Kultivieren hat ja schon immer der Mensch gemacht.
Ja,
ja, warum soll es gemäht werden? Es war ja früher so, es wurde viel Heu angebaut, heute wird mehr Silage angebaut. Dadurch ist diese Artenvielfalt natürlich auch so ein bisschen verloren gegangen, was man aber der Landwirtschaft nicht übel nehmen kann. Sie muss halt Milch produzieren und Rinder mästen. So, und wir hätten halt immer noch eine blühende Landschaft, nur es wird halt zu früh gemäht. Und das ist das große Problem, wenn ich natürlich eine Pflanze vor dem Samen oder vor der Blüte abmähe, dann bleibt die Artenvielfalt weg.
Ja.
So, warum mähe ich das Ganze? Das Ganze ist einfach... Es sind Kulturpflanzen, sie sind einfach dafür prädestiniert, sie auch danach noch zu verwerten in irgendwelchen, ja, ich sag mal, Allergikerheuballen oder sonst irgendwas. Das wäre durchaus möglich. Aber es ist auch so, es muss ja auch wieder Luft am Boden kommen und das weiß man auch wie beim Rasen, wo denn ja gemulcht wird und dann wird hier nochmal belüftet und sowas alles. Und das kann ich halt hierdurch einfach schaffen, indem ich sie einfach abmähe, den Ertrag runterhole und dann aufs neue Jahr warte und hoffe, dass natürlich Regen fällt.
Okay, und dann kommt es wieder nach und das finden dann alle Insekten gut. Nicht nur die unsere sprichwörtlich fleißigen Bienen, ohne denen jetzt zu nahe treten zu wollen, denn die sind natürlich gerade, wie wir schon sagten, ganz innen, aber zum Beispiel Bestäubung übernehmen ja auch andere Tiere. Also andere Insekten liegen ja auch nicht auf ihrem Faul auf ihrem Chitinpanzer. Zum Beispiel Hummeln, Schmetterlinge bestäuben auch. Ne? Ich glaube, teilweise machen sogar Vögel, Fliegen, Schwebflieger, hast du schon erwähnt, und Co. Die finden das dann auch toll, wenn das so ist. Also die können dann auch gut mit dem, wenn dann irgendwie mal gemäht wird, leben.
Ja, es ist halt nur wichtig, dass halt zu den Jahreszeiten gemäht wird, wo halt diese Insektenvielfalt schon wieder in die Winterruhe gegangen ist. Und okay. das ist das große Geheimnis. Also ich sage mal, wenn wir im späten Sommer, also ganz, ganz späten Sommer beziehungsweise Herbst mähen, dann sind wir eigentlich aus der ganzen Geschichte raus. Die Biene hat sich bis dahin vermehrt oder hat ihre Eier abgelegt. Bei der Hummel ist es genau dasselbe. Alles bereitet sich im Prinzip auf den Winter vor. Und dann kann da eigentlich auch nichts mehr passieren. Also wir brauchen zu dem Zeitpunkt keine Angst mehr haben, dass wir irgendeine Biene mit durch den Rasenmäher jagen oder durch die Motorsense oder sonst irgendetwas. Und der Pflanze schadet es halt, wie gesagt, nicht. Ganz im Gegenteil, es fördert die Pflanzen.
Es fördert, also dieser Druck dann im Endeffekt, ne? Wie man auch sagt, dass man die Hecke zum Beispiel beschneiden soll, oben, damit sie in die Breite geht. Ne?
Genau.
Ja, guck mal, das steht bei mir auch noch an. Das ist auch noch was. So, ja, hurra. Also jetzt sind wir ja schon fast durch. Ach nee, fast. Ich habe noch eine ganz wichtige Frage. Dieses Projekt, wie weit ist das fortgeschritten? Wie weit sind wir jetzt? Kannst du das sagen?
Ja, wie weit sind wir mit diesem Projekt? Also es kommen natürlich immer noch wieder einzelne Bürger an, die sich auch so eine Rabatte im vorderen Bereich ihres Grundstückes wünschen. Das Problem ist halt, weil es ein zertifiziertes Saatgut ist, es ist halt nicht unendlich auf dem Markt vorhanden, weil es halt sehr, sehr speziell ist und auch sehr teuer daher.
Genau.
Wir müssen jetzt zusehen, dass wir jetzt vielleicht nochmal den einen oder anderen Sack anfordern oder anmischen lassen, aber wir haben auch schon halt die ersten Antworten von dem Hersteller bekommen, dass das wohl dieses Jahr nichts mehr wird. Also wenn wir damit weitermachen wollen, und das werden wir, denke ich mal, dann wird es erst im nächsten Jahr weiterlaufen. Also das Saatgut, was wir bislang jetzt haben, das ist auch völlig verplant.
Ja.
Und da müssen wir jetzt vielleicht nochmal, haben wir für 20 Quadratmeter nochmal irgendetwas über. Aber für größere Flächen ist dieses Jahr
Schicht.
Da ist absolut Schicht.
Und sonst innerorts sind wir sonst schon auch ganz gut schon aufgestellt. Ich glaube, Monika sagte mal, da sind wir fast durch. Oder werden wir Ende dieses Jahres mit Glück durch sein. Also bis auf die Flächen, die vielleicht noch, was wir ja auch möchten, ne, dass die Anwohner sich melden und sagen, Mensch, meine Rabatte könnte auch anders gestaltet werden. Da kommen wir ihnen ja auch entgegen oder vor allem ihr auf dem Bauhof. Aber die schiebt man dann eben, wenn möglich, aufs nächste Jahr. Aber die eingeplant sind innerorts, sind wir durch.
Ja, noch nicht ganz. Also wir haben jetzt den Nordeschwig, haben wir den vorderen Teil mit dieser Innerortsmischung eingesät. Auch da hoffen wir, wie bei allen anderen Rabatten, auch auf Wasser. dann kommt jetzt noch ein größerer Abschnitt, das ist der Nordeschwig, der Möwenweg. Das wird zusammen mit den Pflasterarbeiten durchgeführt. Und dann sind wir soweit auch mit dem Blühstreifen für dieses Jahr durch. Dann heißt es abwarten und genießen.
Wie lange kann man die noch aussehen? Also ist es Mai, ist ja bald vorbei.
Es ist Mai, das ist richtig. Und wir gehen ja hier schon fast in den Juni hinein. Im Prinzip, diese Saat auszusehen, ist April. Mai ist schon der beste Zeitpunkt. Traum, ja. Aber man kann diese Mischung halt auch im Herbst mit eindrillen, beziehungsweise einsehen. Ganz wichtig, saubere Saatbetten. Und dann hat diese Pflanze im Prinzip den Winter über schon in diesem Boden verbracht und kann gleich im Frühjahr mit den einheimischen Pflanzen zusammen in den Frühling starten.
Was sind denn saubere Saatbetten, entschuldige?
Ja, saubere Saatbetten ist immer wieder eine große Diskussion. Was ist sauber? Der eine sagt, ja, das muss alles gewaschen sein und hin und her. Also für uns ist im Prinzip sauberes Saatbett bedeutet für uns unkrautfrei.
Ah, okay.
Beziehungsweise wildkrautfrei. Denn
da kommt der Gärtner wieder durch.
Ja, so ein bisschen, dann dort ja doch. Und Ganz wichtig ist halt, wenn ich dort irgendwelche Wildkräuter schon in diesem Boden drin habe, sei es Queke oder Ackerschachtelhalm, was ja sowieso schon sehr, sehr schwer in den Griff zu bekommen ist mit unseren Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, dann haben natürlich diese Pflanzen, die schon in diesem Boden sind, die sind ja im Prinzip 2 Wochen weiter wie unsere Blumensamen, die dann erst einmal nach 2 Wochen das Keimen anfangen.
Ja.
Und hier bei der Queke und bei dem Ackerschachtelhalm ist ja im Prinzip schon eine Wurzel, ein sogenanntes Rhizom im Boden, was gleich mit dem Wachstum beginnen kann.
Ja gut, dann sind die im Vorteil.
Die würden dann auch unsere Saat unterdrücken.
Bäh, das wollen wir nicht. Wir wollen ja, dass unseres hochkommt, dann hoffe ich auf saubere Saatbeeren. Nochmal, bevor wir jetzt ganz zum Ende kommen, vielleicht ein letzter Tipp für alle Gartenbesitzer. Da schließe ich mich jetzt mit ein. Was kann ich als Gartenbesitzer tun, um Vögeln, Kleinsäugern und Insekten unter ihre chitinbewehrten Beine, Flügel, Läufe, Klauen oder Stummelbeine, was die auch haben, zu greifen? Also was kann ich in meinem Garten machen, um zu sagen, Mensch, hier fliegende Freunde, kriechende Freunde, kann es euch gut gehen?
Ja, was kann ich in meinem Garten machen? Das beginnt im Prinzip bei irgendwelchen Wildblumensaaten, wie zum Beispiel diese Geestlandmischung, die wir jetzt haben, die ja auch im Bürgerbüro erhältlich ist. Es ist natürlich nicht vorgesehen, dass jeder da mit 2000 Quadratmeter bei sich einsehen kann und auch soll. Das verlangt auch keiner. Aber ich glaube, wenn man seinen Garten etwas naturbewusster anlegt und nicht jede Ecke mit dem Rasentrimmer sauber abtrennt und alles im rechten Winkel hat, sondern auch mal so ein bisschen der Natur freien Lauf lässt, dann wird man merken, auch Löwenzahn ist eigentlich gar nicht so hässlich. Und für die Vögel Nisthilfen aufhängen, die Dächer vielleicht nicht komplett abschotten. Einfach mal der Natur ein bisschen freien Lauf lassen, Totholz im Garten liegen lassen, Laubhaufen vielleicht nicht alle abfahren, auch mal ein bisschen was für den Igel im Garten lassen. Das sind alles so kleine Sachen. Und wenn da jeder ein kleines Stück dazu gibt, dann sind wir schon ein ganzes großes Stück weiter.
Das ist sehr toll. Dann lasse ich die Feldwespen unter meinen Dachziegeln wohnen. Dann dürfen sie jetzt da bleiben. Dennis, die Zeit ist um. Ich danke dir, dass du da warst und dass wir über diese ganze blühende Pracht, die dann hoffentlich, wenn es regnet, auch mit Dampf kommen kann, sprechen konnten. Ja, gebrummt hat es hier nicht, außer mal ab und zu, vielleicht, wenn ich mal gemacht habe oder so. Aber ansonsten hat es mir sehr viel Spaß gemacht, Dennis. Also herzlichen Dank.
Ja, dafür nicht.
Und ich drücke die Daumen auf Regen und dass ihr mit eurer Arbeit da vorankommt.
So, ich bedanke mich.
Jo, ciao.
Ciao.